Herzlich willkommen. Ja, heute schauen wir uns mal was an, was Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung nur zu gut kennen. Wir wollen herausfinden, warum digitale Diskussionen, also online, so oft komplett aus dem Ruder laufen. Sie kennen das, oder? Man startet mit einem Sachthema und am Ende landet man in einer Schlammschlacht. Wir fragen uns also, warum passiert das ständig? Und noch wichtiger, wie können wir das besser machen, gerade wenn es um Bildung und Wissensaustausch geht? Dafür haben Sie uns ein wirklich faszinierendes Dokument mitgebracht. Es heißt Digitale Diskurskultur in der Bildung von Udo Glanz. Und im Kern davon steht ein Analysewerkzeug, das nennt sich IBW-DQ-Modell. Klingt jetzt erstmal, naja, sehr technisch.
Mhm, das tut es. Aber die Idee dahinter ist eigentlich bestechend. Es soll uns helfen, die Wahrscheinlichkeit für gegenseitiges Verständnis zu erhöhen. Und das in einer Zeit, in der wir ja alle von Informationen und Meinungen quasi überschwemmt werden.
Also packen wir das doch mal aus. Wie können wir online so miteinander reden, dass am Ende mehr übrig bleibt als nur verbrannte Erde? Wie schaffen wir einen digitalen Diskurs, der uns als Gesellschaft wirklich weiterbringt? Die Quelle steigt ja gleich mit einem ziemlichen Paukenschlag ein. Da steht dieser Satz: Kein Diskurs, keine Demokratie.
Ja.
Der digitale Diskurs wird hier also nicht als irgendein nettes Extra gesehen, sondern als fundamentaler Baustein. Für Bildung und Demokratie. Das ist ja schon eine ziemlich hohe Messlatte.
Absolut. Und direkt danach wird diese hohe Anforderung mit der ziemlich ernüchternden Realität konfrontiert.
Mhm. Die Quelle beschreibt den Zustand vieler Online-Diskussionen als ja, chaotisch, polarisiert und voll von dogmatischen Widersprüchen. Es fallen die üblichen Verdächtigen. Shitstorms, Fake News, Echokammern. Zustände, in denen eine zivilisierte, auf Argumenten basierende Kommunikation eigentlich
kaum noch möglich ist. Genau. Vernunft, so heißt es da, wird systematisch ausgeschlossen.
Und genau hier wird's ja spannend. Der Autor bleibt nicht bei der reinen Problembeschreibung, sondern skizziert eine Vision. Er fordert eine Art Brücke zwischen drei Plattformtypen, die wir alle kennen.
Ja.
Und die alle ihre Schwächen haben. Auf der einen Seite die offenen, aber oft chaotischen Crowdsourcing-Seiten. Sowas wie Wikipedia oder Social Media.
Genau.
Auf der anderen Seite hast du dann die qualitativ hochwertigen, aber meist geschlossenen Expertenforen.
Wo man kaum reinkommt.
Richtig.
Und als drittes die klar strukturierten, aber dadurch auch sehr starren Redaktionsseiten, die von oben nach unten kommunizieren.
Jedes System hat ja seine Stärken. Die Crowd ist innovativ, die Experten haben die Tiefe.
Und die Redaktionen sorgen für Klarheit. Aber jedes für sich ist halt unzureichend.
Die Vision ist also eine Art Superplattform, die das Beste aus allen drei Welten vereint.
Exakt. Stellen Sie sich mal eine Plattform vor, die bestehende Hierarchien aufbricht. Wo nicht der Professorentitel darüber entscheidet, ob ein Beitrag gehört wird, sondern allein die Qualität des Arguments.
Also eine reine Meritokratie der Ideen.
Sozusagen. Eine Plattform, die die wilde Kreativität der Masse mit der Tiefe von Expertenwissen und der Klarheit guter Redaktionsarbeit verbindet. Das ist der Idealzustand, auf den hingearbeitet wird.
Okay, das ist eine starke Vision. Aber um dorthin zu kommen, muss man ja erstmal das Problem bis ins Detail verstehen. Und dafür stellt die Quelle dieses IBW-Modell vor. Und was mich da sofort stutzig gemacht hat,
ja.
Es wird explizit als Stör-, Fehler- bzw. Missverständnismodell bezeichnet. Das klingt erstmal extrem pessimistisch. Heißt das, wir sollten es gar nicht erst versuchen?
Das ist der entscheidende Perspektivwechsel und vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus dem ganzen Dokument. Das Modell geht eben nicht von der idealen, perfekten Kommunikation aus, die dann manchmal gestört wird.
Sondern es dreht den Spieß um und sagt, das Missverständnis ist der Normalfall. Perfektes, reibungsloses Verständnis, das ist die unwahrscheinliche Ausnahme.
Ah, okay, ich verstehe. Der Trick ist also, die Erwartungshaltung komplett umzudrehen. Nicht, wie schaffe ich perfekte Kommunikation, sondern wie manage ich das unvermeidliche Missverständnis.
Genau, das ist der Punkt. Wenn wir akzeptieren, dass Störungen die Regel sind, rückt etwas anderes in den Mittelpunkt. Der Wille zum Verständnis.
Es geht nicht mehr darum, fehlerfrei zu senden, sondern darum, sich der unzähligen Fehlerquellen bewusst zu sein und aktiv zu versuchen, sie zu überbrücken. Und diese drei Buchstaben, IBW, sollen dabei helfen.
Die stehen für?
Sie stehen für die drei Ebenen, die jede Kommunikation durchläuft. I für Inhalt, B für Bedeutung und W für Wirkung. Und das passiert bei jedem, der beteiligt ist. Sender und Empfänger.
Richtig. Und da der Empfänger ja sofort wieder zum Sender wird und sei es nur durch ein Nicken oder eben eine wütende Antwort, entsteht eine endlose Kommunikationsspirale. Inhalt, Bedeutung, Wirkung beim einen
löst eine neue Kette von Inhalt, Bedeutung, Wirkung beim anderen aus.
Genau. Und so schaukelt es sich hoch oder im Idealfall eben auch nicht. Okay, das Grundgerüst steht. Nehmen wir das mal auseinander, damit es greifbarer wird. Vielleicht an einem Beispiel. Stellen Sie sich eine typische Online-Diskussion in einer Stadtteilgruppe vor. Thema: Tempo-30-Zone soll eingerichtet werden. Da geht's ja oft hoch her. Perfektes Beispiel. Fangen wir mit der ersten Ebene an. I wie Inhalt. Das ist die wissenschaftliche, objektive, sachliche Ebene.
Also die reinen Fakten.
Klingt eigentlich einfach. Fakten sind Fakten. Wo ist da das Problem?
Naja, selbst hier, auf der scheinbar neutralsten Ebene, lauern schon die ersten Fallen. Das Modell betont, dass Logik immer für sich ist, also von der Person abhängt, die sie wahrnimmt. Okay. Und vor allem, die Darstellung des Inhalts beeinflusst die Qualität massiv. Präsentiere ich die Statistik als Unfälle um 10% gesenkt oder als immer noch 90% der Unfälle passieren, beides kann faktisch korrekt sein, erzeugt aber ein völlig anderes Bild.
Verstehe. Schon bei den reinen Fakten geht es also nicht nur darum, was man sagt, sondern wie. Aber jetzt wird es ja erst richtig kompliziert. Nehme ich an, wir kommen zur zweiten Ebene, B, wie Bedeutung.
Genau. Hier verlassen wir die Welt der reinen Fakten und betreten die der individuellen, subjektiven Interpretation.
Also, was bedeutet die Tempo-30-Zone jetzt für mich persönlich?
Exakt. Die gemeinsame Basis hier ist unsere Bildung und unser Bewusstsein. Die Quelle argumentiert hier, dass wir alle mit einer Art kultureller Brille herumlaufen, geprägt durch unsere Erziehung, unser Umfeld, unsere Erfahrungen. Und diese Brille färbt unausweichlich, wie wir Informationen aufnehmen. Ah, und das erklärt, warum die Leute im Beispiel der Tempo-30-Zone so aneinander vorbeireden. Für die junge Mutter, die dort wohnt, bedeutet die Statistik endlich Sicherheit für mein Kind.
Exakt. Für den Inhaber des kleinen Ladens an der Ecke bedeutet dieselbe Information aber vielleicht: weniger Durchgangsverkehr, mein Geschäft geht pleite. Und für den Handwerker, der da täglich durch muss, noch ein Stau mehr, ich verliere wertvolle Arbeitszeit.
Genau. Der Inhalt, die Tempo-30-Zone, ist identisch. Die persönliche Bedeutung ist radikal unterschiedlich. Im Zentrum steht hier die Glaubwürdigkeit des Senders und der Glaube des Empfängers. Das heißt, die streiten sich gar nicht mehr über die Unfallstatistik, sondern über ihre Ängste, Hoffnungen und Sorgen, die sie damit verbinden. Das Gespräch hat die Ebene gewechselt, ohne dass es jemand gemerkt hat. Genau das ist der Kern vieler eskalierender Debatten. Und das führt uns direkt zur dritten Ebene: Wirkung. Was ist die Konsequenz? Was will der Sender mit seiner Aussage bewirken? Und was passiert dann tatsächlich? Also, was folgt daraus?
Der Sender handelt. Und seine Handlung wird im Modell wunderbar griffig in drei Kategorien eingeteilt. Je nachdem, wie sie mit dem Willen des Empfängers umgeht. Denken Sie an unsere Stadtteilgruppe.
Mhm. Der eine versucht, mit Links und Daten zu überzeugen. Er respektiert den anderen als Diskussionspartner. Der nächste ignoriert die Daten und appelliert an die Emotionen. Denken Sie doch an die Kinder, um die Mitleser auf seine Seite zu ziehen. Das ist Überreden. Im Grunde eine Form der Manipulation. Und dann kommt der Dritte, der nur noch Beleidigungen postet, um den anderen zum Schweigen zu bringen. Wer gegen Tempo 30 ist, ist ein rücksichtsloser Raser. Das ist dann die dritte Kategorie.
Ja, das ist reiner Zwang. Der Wille des anderen wird komplett missachtet, er soll mundtot gemacht werden. Das Modell gibt uns hier also ein klares Vokabular an die Hand.
Um diese Taktiken zu erkennen, genau. Die gemeinsame Basis für eine positive Wirkung wäre hier übrigens Intellekt und Vernunft. Und da macht die Quelle eine sehr starke Aussage: asoziales Verhalten kann demnach nicht wirklich intelligent sein, egal wie clever es formuliert ist. Warum nicht? Man kann ja sehr schlau beleidigen.
Weil Vernunft hier im ethischen Sinne verstanden wird. Intelligenz, so die Argumentation, zeigt sich erst in der klugen Anwendung von Wissen auf die Wirklichkeit. Eine Handlung, die unethisch ist und den Diskurs zerstört, kann per dieser Definition nicht vernünftig und somit auch nicht im vollen Sinne intelligent sein.
Okay, das Modell ist also ein extrem scharfes Analyseinstrument. Es seziert eine aus dem Ruder gelaufene Diskussion und zeigt uns genau, wo die Kommunikation scheitert. Aber was machen wir jetzt damit? Wir haben den Patienten diagnostiziert, Wie sieht die Therapie aus?
Das ist der zweite große Teil der Quelle. Aus dem IBW-Modell wird etwas sehr Praktisches abgeleitet. Das Diskursqualitätsmanagement, kurz DQM. Der Werkzeugkasten.
Genau, das ist im Grunde der Werkzeugkasten, um die Probleme anzugehen. Aus dem Modell werden 4 zentrale Verantwortungsbereiche für die Diskursqualität, kurz DQ, abgeleitet. Und die bilden einen Kreislauf. Man muss an allen 4 Stellschrauben gleichzeitig drehen.
Okay, und welche sind das?
Die DQ des Systems, das ist die Plattform selbst. Ist die übersichtlich? Ist die sicher? Ist die barrierefrei? Eine unübersichtliche App kann den besten Diskurs im Keim ersticken.
Klar, die DQ der Objekte. Das ist der Inhalt. Sind die Fakten belegt? Ist die Logik nachvollziehbar? Ist die Quelle vertrauenswürdig?
Das leuchtet ein. System und Inhalt. Was kommt noch?
Drittens, und das ist entscheidend, die DQ der Personen. Also wir, die Sender und Empfänger. Welche Kompetenzen bringen wir mit? Wie ist unsere Reputation? Und ganz wichtig, haben wir überhaupt den Willen zum Verständnis? Und viertens.
Die DQ der Prozesse. Das ist das Senden und Empfangen an sich. Gibt es klare Regeln? Wie wird moderiert? Wie gibt man Feedback?
Diese 4 Bereiche, System, Objekte, Personen, Prozesse, bilden also eine Einheit. Man kann nicht nur an einer Ecke was verbessern und hoffen, dass alles gut wird.
Genau. Wenn die Plattform top ist, die Inhalte aber Müll sind, scheitert der Diskurs. Wenn die Inhalte super sind, aber die Leute sich nur anbrüllen, scheitert der auch. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Die Quelle listet ja 60 solcher Kriterien. Das können wir hier nicht alles durchgehen. Aber gibt es da ein paar Beispiele, die besonders überraschend oder wichtig sind?
Absolut. Einige sind offensichtlich, wie Belegbarkeit von Fakten oder Sicherheit beim System, aber andere sind wirklich spannend. Unter der Kategorie Personen wird zum Beispiel das Kriterium Ambiguitätstoleranz genannt.
Ambiguitätstoleranz.
Das ist die Fähigkeit einer Person, mit Widersprüchen und Unsicherheit umzugehen, ohne sofort in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Das ist ja genau das, was in polarisierten Debatten oft komplett fehlt. Die Unfähigkeit zu sagen, okay, das ist kompliziert, es gibt gute Argumente auf beiden Seiten.
Exakt.
Und das DQM schlägt dann vor, genau solche Kompetenzen zu fördern. Und dann wird es zum Werkzeugkasten. Für fast jedes Kriterium gibt es konkrete Maßnahmenvorschläge.
Zum Beispiel?
Zur Stärkung der Glaubwürdigkeit. Eine automatische Plagiatskontrolle, um die Prozessqualität zu verbessern. Ein transparentes Abstimmungssystem oder klare Regeln, warum ein Kommentar gelöscht wurde. Um die Kompetenz der Person zu fördern. Nicht nur Regeln, sondern kleine Tutorials oder ein Reputationssystem, das konstruktives Verhalten belohnt, statt nur lautes Schreien.
Das heißt, man könnte eine Diskussionsplattform von Grund auf so gestalten, dass sie gutes Verhalten fördert und die typischen Fehlerquellen des IBB-Modells minimiert.
Das ist die zentrale Idee. Es geht darum, von der reinen Problemanalyse zur aktiven Gestaltung von besseren Kommunikationsräumen zu kommen.
Was bedeutet das alles für Sie, wenn Sie das nächste Mal in einer Online-Diskussion stecken? Dieses IBB-Modell ist ja weit mehr als nur eine akademische Übung. Es ist eine Art Brille, die Sie aufsetzen können, um zu verstehen, warum ein Gespräch gerade scheitert.
Mhm.
Sondern oft an diesen fundamentalen, strukturellen Lücken zwischen Inhalt, Bedeutung und Wirkung.
Die wichtigste Erkenntnis für mich ist wirklich dieser ganzheitliche Blick. Es reicht nicht, nur die Fakten zu checken oder auf die Netiquette zu pochen. Wenn das System, also die Plattform, die Leute zu impulsivem Verhalten verleitet.
Richtig.
Es reicht auch nicht, eine tolle Plattform zu haben, wenn die Nutzer nicht die Kompetenz haben, mit Widersprüchen umzugehen. Alles hängt mit allem zusammen. Und das Modell liefert dafür eine bestechend klare Struktur. Die Quelle schließt ja mit einer ziemlich ernüchternden Feststellung. Kein aktuelles digitales System, das analysiert wurde, wird diesen Anforderungen wirklich gerecht.
Leider, ja. Aber es ist kein hoffnungsloser Befund, oder? Es ist eher eine Bauanleitung. Genau. Es ist ein klarer Wegweiser, wie zukünftige Bildungsportale oder Diskussionsplattformen gestaltet sein könnten, um das zu ermöglichen, was am Anfang gefordert wurde. Ein wirklich demokratischer und wissenschaftlicher Diskurs, der diesen Namen auch verdient. Und damit möchten wir Sie mit einem letzten Gedanken allein lassen. Das Modell postuliert, dass vollkommenes, hundertprozentiges Verständnis unmöglich ist. Es ist ein Ideal, das wir nie erreichen werden. Wenn Sie das als gegeben annehmen, als eine Grundregel der Kommunikation, wie verändert das Ihre Herangehensweise an die nächste Online-Diskussion oder sogar an das nächste schwierige Gespräch mit einem Freund oder Kollegen? Wird das Streben nach einem ausreichend guten Verständnis im vollen Bewusstsein aller potenziellen Fehlerquellen vielleicht zu einem realistischeren und am Ende sogar produktiveren Ziel als die endlose frustrierende Jagd nach dem unerreichbaren Ideal perfekter Kommunikation?